Und ich glaube, an der Stelle müssen wir vielleicht einmal mit einem ganz weit verbreiteten Irrtum aufräumen. Lebensmittel werden nicht verschwendet oder nicht ausschließlich verschwendet, weil das System nicht ganz rund läuft sozusagen. Also Lebensmittelverschwendung entsteht nicht einfach nur deshalb, weil irgendwo ungenau geplant wird, weil vielleicht mal irgendwo eine Kühlung ausfällt, weil irgendwie das Wetter schlecht planbar ist oder so. Sondern Lebensmittelverschwendung entsteht zu einem ganz erheblichen Teil auch einfach deshalb, weil sie sich in unserem Wirtschaftssystem lohnt.
Hallo und herzlich willkommen bei Food Fact. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute bei einer Folge, die mir persönlich besonders am Herzen liegt. Denn ich mache bei dieser Episode beim Podcaston mit. Das ist eine Aktion, bei der Podcasts weltweit auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam machen. Und ich finde, Lebensmittelverschwendung verdient genau diese Aufmerksamkeit. Denn Lebensmittel sollten definitiv nicht im Müll landen. Zu Gast ist heute Anton Ballmeier, der sich seit Jahren ganz konkret dafür einsetzt, Essen vor der Vernichtung zu retten. Wir sprechen darüber, wo Lebensmittelverschwendung wirklich entsteht und warum es eben nicht reicht, nur den Inhalt im eigenen Kühlschrank im Griff zu haben. Es geht um Kultur, um Systeme, um Verantwortung, aber auch um ganz praktische Tipps und Lösungen. Also, lasst uns gemeinsam die Frage stellen, wie wir mit Essen heute und in Zukunft umgehen wollen. Lieber Anton, schön, dass du heute zu Gast bei Food Fact bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe dir ja per Post ein Produkt zum Testen geschickt. Magst du es mal auspacken?
Das mache ich, ja. Okay.
Wir verkosten heute ein Fruit Jerky. Das sind getrocknete Fruchtstreifen aus überschüssigem Obst hergestellt. Was hast du für Sorten?
Ich habe Mango Blueberry und Pineapple Coconut.
Also ich habe hier Banane und Dark Chocolate.
Also schmeckt halt wie getrocknetes Obst, ne? Also wer diese Obstriegel kennt, das in klebrig.
Also ein frischer Apfel ist dann doch noch das Nettere, oder?
Schon, ja.
Jetzt haben wir hier so einen Snack verkostet, der genau in das Thema Food Waste passt. Wenn du auf die aktuelle Situation blickst, wie groß ist denn das Problem der Lebensmittelverschwendung eigentlich wirklich? Wo stehen wir denn gerade in Deutschland?
Also vielleicht erstmal vorab, Zahlen gehen super weit auseinander, weil überhaupt nicht klar ist. Zum einen, wie groß das Problem ist. Wir haben jetzt nicht super gute Statistiken dazu. Und zum anderen, weil auch überhaupt nicht genau klar ist, was eigentlich mit Lebensmittelverschwendung gemeint ist. Was würdest du sagen, was ist eigentlich Lebensmittelverschwendung?
Du drehst den Spieß um, das finde ich gut. Naja, also ich habe halt diese klassischen Bilder im Kopf, dass Brot weggeschmissen wird und vernichtet wird, dass Waren ablaufen in den Supermärkten, Tonnen an Früchten nicht genutzt werden. Natürlich der ganze Bereich Industrieabfälle.
Genau, die Frage ist halt, was ist beispielsweise mit Vorernteverlusten? Was ist mit Sachen, die nie geerntet werden? Was ist beispielsweise auch mit Tieren, die nie den Schlachthof erreichen, weil sie vorher schon an ihrem schnellen Wachstum oder Krankheiten sterben? Was ist mit dem Futter, das diese Tiere gegessen haben? Was ist mit, weiß ich nicht, aufwendig angebauten Feldfrüchten, die der Großhandel vielleicht nicht abnimmt und die dann in der Biogasanlage zur Zweitverwertung landen? Das sind ja alles Fragen, wo es zumindest aus meiner Sicht jetzt gar nicht so ganz einfach ist zu entscheiden, ist das Lebensmittelverschwendung oder eigentlich nicht. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb Zahlen, die wir dazu haben, super krass auseinandergehen. Der andere Grund ist, dass das alles nur Schätzungen sind, weil entweder deutschlandweit oder sogar global zu messen, was an Müll überall anfällt, ist unglaublich schwierig. Es gibt super viele verschiedene Sektoren. Es ist einfach eine Fragestellung, auf die wir keine konkrete Antwort haben. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass die Ausmaße ziemlich riesig sind. Man hört häufig so Zahlen von etwa ein Drittel. Bei diesem einen Drittel sind aber beispielsweise Vorernteverluste üblicherweise überhaupt nicht mit berücksichtigt. Das heißt, ich halte Zahlen für um die 40% für realistischer, wenn man sich so verschiedene Statistiken dazu anguckt. Wenn man sich halt überlegt, 40% der Lebensmittel, die produziert werden, werden nie gegessen, dann hängt damit natürlich ein unglaublicher Ressourcenaufwand zusammen. Also ungefähr 20% des globalen Süßwasserbedarfs werden einfach verschwendet für Lebensmittel, die am Ende niemand isst. Der Flächenverbrauch. Allein in Deutschland nutzen wir ungefähr die Fläche von Mecklenburg-Vorpommern, global ungefähr die Fläche von ganz China, nur um Ackerflächen zu bewirtschaften für Lebensmittel, die am Ende nicht gegessen werden. Ungefähr 800 Millionen Menschen hungern weltweit, obwohl wir eigentlich schon jetzt genug Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen produzieren würden, obwohl nur 8 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Also es ist auch einfach unglaublich teuer. Also allein pro Person und Jahr schmeißen wir in Deutschland circa für 600 € Lebensmittel weg. Und auch 10% der globalen Treibhausgasemissionen sind auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen. Das ist ein Vielfaches dessen, was der komplette globale Flugverkehr ausmacht. Also, was sich mit Sicherheit sagen lässt, dass die Ausmaße und eben auch die Folgen von Lebensmittelverschwendung riesig sind, ohne dass wir jetzt genau sagen können, ob das jetzt 30, 35, 40 oder vielleicht sogar 50% der Lebensmittel sind, die nie gegessen werden.
Aber doch einige sehr interessante Zahlen, die du da genannt hast. Wird dieses Thema in der öffentlichen Diskussion deiner Meinung nach unterschätzt oder wo findet das statt?
Ich würde sagen, es wird, wenn es überhaupt mal geschätzt wird, unterschätzt, aber üblicherweise findet es nicht statt. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass Müll als Thema jetzt einfach nicht so besonders sexy ist. Niemand unterhält sich gerne über Müll. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass wir das ja nicht vor Augen haben. So, also auch die Verschwendung, die lokal bei uns zu Hause passiert, kriegen wir eigentlich selten so vor Augen gehalten. Klar, man bringt mal den Biomüll raus, an der Stelle vielleicht noch am meisten, aber mal bleibt hier was über, mal bleibt da was über. Man hat nicht so ein Gesamtbild davon, was beispielsweise über einen Monat oder über ein ganzes Jahr an Resten überbleibt. Und dazu kommt eben auch beispielsweise in Haushalten, es ist ja völlig normal, dass wir Lebensmittelabfälle haben, dass man, was weiß ich, eine Bananenschale wegtut, dass man irgendwie Gemüse schält oder so Sachen. Zwischen diesen, ja, Abfällen, die eben ganz normal sind, und den verschwendeten Lebensmitteln kann man dann auch irgendwie häufig gar nicht so leicht unterscheiden. Ein weiterer Grund, weshalb diese Statistiken häufig schwierig sind. Es ist einfach ein Thema, was nicht stattfindet.
Jetzt bist du ja im Vorstand von Foodsharing. Wo setzt denn Foodsharing hier an? Was ist denn die Idee dahinter?
Naja, überall, wo wir können letztendlich. Also wenn wir uns Lebensmittelverschwendung als Gesamtproblem angucken, dann macht es Sinn, nach Sektoren zu unterscheiden. Also wenn wir uns die komplette Wertschöpfungskette anschauen, von Produktion über Großhandel, Verarbeitung, Einzelhandel und Verbrauch, dann findet an jeder dieser Stellen signifikant Lebensmittelverschwendung statt. Und als eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, schauen wir uns natürlich all diese verschiedenen Sektoren auch an. Es gibt jetzt einen ganz speziellen, nämlich den Einzelhandel, wo Foodsharing wahrscheinlich auch vor allem bekannt für ist, dass wir da ansetzen, indem wir eben Lebensmittel, die dort übrig bleiben, mit Zehntausenden, Hunderttausenden eigentlich freiwilligen Reste retten und dann eben kostenlos weiterverteilen. Das ist aber nicht der einzige Sektor, wo Foodsharing ansetzt. Es gibt zunehmend mehr Bildungsarbeit, sowohl von den lokalen Bezirken aus, die dann beispielsweise in Schulen Workshops für Schulklassen anbieten, mit denen kochen, auf eben die Problematik aufmerksam macht. Aber eben auch überregional von der Foodsharing Akademie, die eben häufig projektbasiert so Bildungsprojekte vorantreiben. Und dann gibt es eben auch gerade so für den früheren Teil der Wertschöpfungskette ja die Bestrebung, politisch etwas zu verändern. Denn völlig klar ist auch, dass wir Lebensmittelverschwendung nicht lösen, indem wir nur Symptome bekämpfen. Also wenn wir die Lebensmittelabfälle bei den Supermärkten abholen, das ist total wichtig, damit die eben nicht im Müll landen. Da kann man ganz konkret, ganz direkt etwas gegen die Verschwendung tun. Aber das ist keine langfristige Lösung. Das verändert nicht die Praktiken, die in der Lebensmittelindustrie vorherrschen. Und dafür braucht es politische Änderungen. Und deswegen gibt es eben auch, ja, beispielsweise auf überregionaler Ebene die Bestrebungen, auf die Gesetzgebung einzuwirken und zu schauen, was sich eben auf diese Art und Weise machen lässt.
Lass uns nochmal auf das Thema mit dem Supermarkt zurückkommen. Wie ist denn das organisiert? Wie muss ich mir denn das vorstellen?
Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Arten und Weisen, wie so eine Kooperation zustande kommt. Entweder gehen wir auf den Supermarkt zu und sagen, hey Leute, Lebensmittelverschwendung ist ein Thema, ihr habt das bestimmt irgendwie schon mal mitbekommen, ihr schmeißt dann einen Haufen Kram weg, wäre das nicht irgendwie schöner, wenn die Sachen noch genutzt werden würden. Und dann gibt es eben verschiedene Arten und Weisen, was man da an Argumenten bringen kann. Es gibt Unternehmen, bei denen ist es überzeugend, einfach zu sagen, hey Leute, das ist irgendwie aus ökologischer, ethischer Sicht sinnvoll. Es gibt andere Unternehmen, die kriegt man eher damit, dass man sagen kann, hey Leute, ihr spart damit Abfallentsorgungskosten. Auf die eine oder andere Weise kommt es auf jeden Fall dann häufig dazu, dass diese Unternehmen zusagen. Weil eben viele Unternehmen mittlerweile Foodsharing auch kennen, kommt es auf der anderen Seite eben auch manchmal vor, dass die Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, liebes Foodsharing, hättet ihr nicht Kapazitäten, bei uns regelmäßig vorbeizukommen, um die Reste abzuholen? Wenn jetzt so eine Kooperation irgendwie aufgebaut wurde, wenn irgendwie erste Gespräche stattgefunden haben, wann in die Abläufe vor Ort Abholungen reinpassen, was übrigens sehr unterschiedlich sein kann. Also es kann durchaus sein, dass wir nur auf Abruf kommen, einmal im Monat. Es kann sein, dass wir täglich kommen, mal zu flexiblen Zeiten, mal immer genau um 18 Uhr.
Sind das dann eigentlich alle Waren oder sind es nur bestimmte, wie zum Beispiel Obst und Brot?
Auch das ist Teil dieses Kooperationsaufbaus, das genau abzusprechen. Wir freuen uns natürlich, wenn da nicht weiter eingeschränkt wird. Es gibt aber durchaus Unternehmen, die beispielsweise Kühlwaren von den Lebensmitteln, die sie uns überlassen, ausnehmen. Häufig sind das dann rechtliche Bedenken oder Haftungsfragen oder Bedenken zu Haftungsfragen, die da im Vordergrund stehen. Aber es gibt durchaus auch, kommt häufiger vor, dass wir all die Lebensmittel abholen, die eben noch genießbar sind, aber nicht mehr für den Verkauf gedacht. Genau, also wir haben jetzt Szenario, wir haben mit einem Supermarkt gesprochen, wir haben alles geklärt, was dürfen wir abholen, wann sollen wir dafür vorbeikommen, mit wie vielen Leuten und so weiter. Dann gibt es eben auf Seite von Foodsharing ein Team, eine Gruppe von Leuten, die für diese Kooperation zuständig sind. Das sind dann vielleicht mal 10 Leute nur, mal sind das 100, je nachdem, wie viel es da so zu retten gibt. Und diese Leute tragen sich dann in die Abholslots ein. Wenn es beispielsweise 3-mal die Woche jeweils mit 3 Leuten solche Abholungen gibt, kann ich einfach sagen, okay, nächsten Freitag, 18 Uhr, da habe ich Zeit, da trage ich mich für diese eine Abholung ein. Die sage ich fest zu.
Darf denn das der Supermarkt überhaupt? Oder gibt es Supermärkte, wo die Zentralen sagen, das wollen wir nicht?
Damit kommen wir zu einem anderen Thema so ein bisschen. Kooperationen mit Betrieben, die in großen Unternehmensstrukturen, in großen Ketten organisiert sind, ist kompliziert. Weil, wie du genau richtig angenommen hast, das dürfen die Unternehmen häufig nicht selbst entscheiden, sondern das entscheidet dann die Zentrale. Und dann gibt es teilweise jahrelange Verhandlungen mit den Zentralen von unterschiedlichen Lebensmittelketten, wo dann eben genau solche Fragen im Detail geklärt werden. Das ist manchmal sehr nervig und sehr anstrengend und auch manchmal frustrierend, wenn dann nach Jahren der Verhandlungen die Geschäftsleitung sagt, nö, wollen wir nicht. Und dann sind es halt tausende Supermärkte, für die grundsätzlich gesagt wird, nee, hier wird alles in den Müll geschmissen. Auf der anderen Seite, es kann eben auch anders laufen, ne? Und dann kommt so eine Kooperation zustande und plötzlich gibt es in Hunderten von Bezirken Dutzende Supermärkte, die plötzlich kooperieren. Und das ist natürlich dann andersrum auch eine große Chance.
Und wer ist da der Klassenprimus, würdest du sagen, in der Handelslandschaft?
Kooperationen mit Foodsharing werden häufig nicht öffentlich genannt. Es gibt einige Unternehmen, die da überhaupt kein Problem mit haben, die das vielleicht sogar ein Stück weit als Werbung sehen. Andere wollen nicht genannt werden. Und entsprechend sage ich jetzt mal nichts dazu, welche Unternehmen vielleicht da besonders vorbildlich agieren. Tendenziell kann ich aber sagen, häufig sind es eher die kleinen, inhabergeführten Unternehmen und weniger die Riesenketten.
Also musst du den Kaufleuten gehen, um Foodsharing auch ein bisschen zu unterstützen?
Es gibt viele Gründe, zu kleineren Unternehmen zu gehen. Lebensmittelverschwendung ist vielleicht eins davon.
Okay, also unsere 3-4 Personen sagen nun, sie holen 3-mal in der Woche die Produkte ab.
Genau, sie sagen eben nicht, dass sie es 3-mal in der Woche tun, sondern sie sagen es pro Termin einzeln. Man ist sehr flexibel in dem, wie viel Zeit und Energie man für Foodsharing aufwendet. Also man sagt für einzelne Termine zu und diese Termine nimmt man dann wahr. Das kann mal einmal im Monat sein, das kann auch mal 5-mal die Woche sein, je nachdem, wie es gerade passt. So, jetzt gehe ich also dahin, dann bleiben wir beim Beispiel Supermarkt, haben wir meistens da so Kisten stehen mit Lebensmitteln, die abgeschrieben worden sind. Das ist dann ein paar Kisten Obst und Gemüse, wo ein Teil vielleicht schimmelig ist, Druckstellen hat, nicht mehr gut aussieht, vielleicht der Salat ein bisschen die Ohren hängen lässt. Und dann sortiert man diese Sachen durch. Alles, was eben tatsächlich verdorben ist, weil es beispielsweise verschimmelt ist, weil es ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum hat, weil vielleicht es nicht angemessen gekühlt war und so weiter. Solche Sachen entsorgen wir und den Rest nehmen wir eben mit. Das können zuweilen doch recht erhebliche Mengen sein. Jetzt sind das auch nicht nur Obst und Gemüse, sondern eben teilweise auch Backwaren, teilweise, je nachdem, wo wir abholen, auch zubereitete Lebensmittel. Hier in Münster holen wir beispielsweise auch bei den Mensen vom Studierendenwerk ab, sodass wir da eimerweise zubereitete Lebensmittel haben. Also diese Abholungen unterscheiden sich doch sehr stark. Deswegen fällt es mir gerade schwer, so einen prototypischen Ablauf zu erklären. Aber vielleicht kriegt man trotzdem so einen Eindruck, wie das ablaufen kann.
Jetzt habe ich aus der Mensa einen Eimer Chili und ich habe aus dem Supermarkt eine Kiste voll von Obst. Was passiert jetzt?
Jetzt nehme ich diese Sachen erstmal mit nach Hause. So, jetzt sind das meine persönlichen Sachen und jetzt bin ich persönlich dafür verantwortlich, was ich damit mache. Es gibt eine Vorgabe, die Foodsharing macht, und zwar, ich muss diese Lebensmittel bedingungslos weitergeben. Also, ich kann sie auch selber essen so, aber wenn ich sie weitergebe, dann muss ich das tun, ohne dafür eine Gegenleistung zu fordern. Das heißt, ich darf diese Lebensmittel nicht verkaufen.
Du bist jetzt ein freiwilliger Mitarbeiter, eine freiwillige Mitarbeiterin von Foodsharing, ja? In der Rolle.
Genau. Aktuell. Genau. Ich habe jetzt diese Lebensmittel bei mir zu Hause und üblicherweise ist das sehr viel mehr, als ich selber essen kann. Es ist schon gängig, dass ich mir davon auch einen Teil selber nehme. Das weiß ich, die Kiste Obst, vielleicht esse ich einen Apfel selbst. Vielleicht friere ich mir 1-2 Portionen von dem Chili aus der Mensa ein. Aber das Allermeiste werde ich weitergeben. Einfach, weil ich mit so vielen Lebensmitteln überhaupt nichts anfangen kann. Die Sachen müssen schnell gegessen werden. Was ich nicht machen darf, ist, diese Sachen zu verkaufen. Ich darf auch nicht sagen, hey, du kriegst jetzt was von meinen Äpfeln, aber dafür will ich von dir eine Gurke haben oder ähnlicher Tauschhandel. Und man sollte jetzt auch nicht eingrenzen, dass man diese Lebensmittel beispielsweise oder Foodsharing als Organisation gibt nicht vor, dass diese Lebensmittel nur an ganz bestimmte Personengruppen gehen dürfen. Also es ist jetzt keine Vorgabe, dass wir beispielsweise damit nur bestimmte Kochaktionen unterstützen. Oder es ist auch keine Vorgabe, dass die Leute, die diese Lebensmittel bekommen, bedürftig sein müssen, was auch immer bedürftig dann irgendwie in diesem Kontext heißt. Sondern diese Lebensmittel werden privat weiterverteilt von den Leuten, die sie abgeholt haben. Das kann in der Nachbarschaft sein. Das kann über sogenannte Verteiler sein, also so öffentliche Regale, die Foodsharing betreibt, häufig mit Kühlschrank, worüber überschüssige Lebensmittel weitergegeben werden können. Das sind häufig auch einfach Messenger-Gruppen, wo Leute dann reinschreiben, hey, guck mal, ich habe wieder was gerettet, kommt doch gerne bei mir zu Hause vorbei. Ganz unterschiedlich, es gibt auch auf foodsharing.de, der Online-Plattform, über die wir uns organisieren, die sogenannten Essenskörbe, die dann eben auf der Karte angezeigt werden, worüber ich sehen kann, was bei mir in der Nähe beispielsweise an geretteten Lebensmitteln gerade angeboten wird. Aber nochmal, das liegt letztendlich bei den Leuten, die diese Lebensmittel abgeholt haben und weiterverteilen, weil der Kontext sehr unterschiedlich ist. Ob ich in einer Großstadt lebe und es vielleicht einfach in meinem Häuserblock alles loswerde oder ob ich auf dem Land lebe. Wir machen als Foodsharing-Organisation da keine Vorgaben, weil Lebensmittel weiter zu verteilen Flexibilität erfordert.
Aber wäre es nicht angebracht, zumindest irgendwo einen Passus zum Sozialthema hineinzunehmen, also zu sagen, vorzugsweise zumindest das an Bedürftige zu verteilen?
Die Lebensmittel, die wir abholen, die holen deswegen wir ab, weil sie keine andere soziale Organisation abgeholt hat. Foodsharing konkurriert nicht mit anderen Organisationen wie beispielsweise der Tafel, sondern wir stellen uns grundsätzlich immer hinten an. Viele der Lebensmittel, die wir abholen, sind wir deswegen in der Lage abzuholen, weil wir flexibler sind als andere Organisationen. Es ist natürlich vielen Leuten ein Anliegen, diese Lebensmittel an Leute weiter zu verteilen, die sie brauchen können. Sei das jetzt aus Bedürftigkeit oder aus welchen anderen Schwierigkeiten auch immer. Nur, ob wir jetzt sagen, hey, Leute, das ist cool, wenn ihr das macht, also das wissen sowieso alle. Oder ob wir da eine Regel draus machen, das ist ja die Frage. Und wir machen explizit deswegen keine Regel draus, weil die Einschränkung auf Bedürftigkeit Flexibilität nimmt, zum einen. Und zum anderen, weil sie auch einen Haufen Schwierigkeiten mit sich bringt. Denn wenn du jetzt sagst, könnten wir solche Sachen nicht an bedürftige Leute überwiegend geben, wer ist denn eigentlich bedürftig? Sind Leute bedürftig, die Bürgergeld empfangen? Sind Leute bedürftig, die vielleicht einen Bedürftigkeitsnachweis haben? Bedürftigkeit ist in Deutschland nach wie vor, oder Armut ist in Deutschland nach wie vor mit so einem großen Stigma verbunden, dass viele Leute auch überhaupt nicht gewillt sind, quasi sich selbst als bedürftig anzuerkennen. Das ist was, was nicht gut tut für die eigene Psyche. Was wir mit einer Einschränkung auf Bedürftigkeit tun, ist letztendlich soziale Exklusion schaffen. Wir haben Lebensmittel, die nicht mehr schön genug sind, die nicht mehr den Ansprüchen entsprechen, sozusagen, die sie haben müssen, um im Handel genutzt zu werden. Und wir sind total gewöhnt daran, dass wir sagen, ja, dann sollen doch diese Lebensmittel diejenigen haben, die es schwer haben im Leben, die irgendwie wenig Geld haben, was auch immer. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich nicht ein guter Umgang ist, sondern was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass wir ein Sozialsystem haben, in dem Leute versorgt werden mit dem, was sie eben brauchen. Und darüber hinaus, wie wir es als Gesellschaft schaffen, vernünftig mit Lebensmitteln umzugehen. Wenn wir sagen, und das ist ganz gängig, gerettete Lebensmittel oder übrig gebliebene Lebensmittel, die gehen an Bedürftige, dann schaffen wir gleichzeitig auch eine Notwendigkeit für gerettete Lebensmittel oder für Lebensmittelabfälle. Wir hören beispielsweise immer mal wieder Zeitungsartikel, Schlagzeilen, wo es heißt, die Tafeln haben nicht mehr genug Lebensmittel, weil die Supermärkte über KI gesteuert besser ihre Abfälle planen können. So, was ist die Konsequenz daraus? Sollen die Supermärkte wieder mehr wegschmeißen? Das kann ja nicht die Lösung sein. Das heißt, die Verantwortung für die Versorgung von armen Menschen zu verknüpfen mit einem kaputten Lebensmittelsystem, verbaut uns auch gleichzeitig so ein bisschen die Möglichkeiten, wirklich strukturell Besserungen zu schaffen.
Heißt es in anderen Worten, Foodsharing ist eher Symptombekämpfung als die Lösung der Ursache?
Wie kommst du drauf?
Wenn du jetzt das KI-Beispiel nimmst, im idealen Fall wäre ja die Ursachenlösung genau diese KI und es wird die Lebensmittelverschwendung gar nicht stattfinden.
Nein, nein. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir vielleicht einmal mit einem ganz weit verbreiteten Irrtum aufräumen. Lebensmittel werden nicht verschwendet oder nicht ausschließlich verschwendet, weil das System nicht ganz rund läuft sozusagen. Also Lebensmittelverschwendung entsteht nicht einfach nur deshalb, weil irgendwo ungenau geplant wird, weil vielleicht mal irgendwo eine Kühlung ausfällt, weil irgendwie das Wetter schlecht planbar ist oder so. Sondern Lebensmittelverschwendung entsteht zu einem ganz erheblichen Teil auch einfach deshalb, weil sie sich in unserem Wirtschaftssystem lohnt. Verschwendung lohnt sich. Und das ist auf den ersten Blick vielleicht erstmal unintuitiv. Verschwendung bedeutet eben auch, dass ich gegen Ladenschluss noch volle Regale habe. Verschwendung bedeutet, dass ich Sachen, die vielleicht nicht mehr ganz so schön aussehen, obwohl sie eigentlich noch gut sind, schon mal aus den Regalen rausnehme, weil dann sieht es nicht ganz so schön aus. Und das bringt mir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Supermärkten, bei denen das Gemüse vielleicht ein bisschen frischer aussieht. Alles das ist Verschwendung. Dazu vielleicht ein Beispiel. Wir haben bei einem Supermarkt, der noch einen Bäcker drin hat, schon seit langem eine Kooperation und haben da ganz normal jeden Tag 2-3 Kisten Brote abgeholt. Jetzt hat vor ein paar Jahren mit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine sind die Getreidepreise innerhalb sehr kurzer Zeit stark gestiegen. Und was wir erlebt haben, dass von einer Woche auf die andere nicht mehr 2-3 Kisten Brote, sondern vielleicht 2-3 Brötchen übergeblieben sind jeden Tag. Woran lag das? Lag das daran, dass plötzlich wir keine Brote mehr hatten? Nee. Es war einfach nur am Ende des Tages das Regal nicht mehr ganz so voll, weil die Gewinnmarge eine andere war, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, so viel zu produzieren. Deswegen haben wir Verschwendung. Nicht einfach nur, weil Sachen nicht gut laufen. Was die KI kann, das ist bis zu einem gewissen Grad die Sachen zu lösen, wo es tatsächlich einfach ungenau ist, wo es quasi einfach nicht gut läuft, auch für die Unternehmen nicht. Bis zu einem gewissen Grad kann man finanziellen Nutzen für die Unternehmen und Verringerung von Lebensmittelverschwendung in Einklang bringen. Aber nicht komplett.
Jetzt sagst du, Menschen wollen volle Regale sehen, wollen makelloses Obst sehen. Welche Rolle spielt denn der Endkonsument, die Endkonsumentin in diesem Spiel? Wissen die denn nicht, dass es vielleicht besser wäre, ein leeres Regal zu sehen, wenn ich um 18 oder 19 Uhr einkaufen gehe?
Doch, natürlich wissen die das. Es gibt viele Leute, die sich darüber beklagen und die sagen, hey, das ist doch irgendwie albern und warum muss das so voll sein? Und jetzt frage ich dich, du hast die Straße runter 2 Bäcker und du gehst jetzt nach der Arbeit zu einem Bäcker und du weißt, beim einen ist das Regal halt fast leer und du hast noch die 1-2 Brötchen, die du kriegen kannst. Beim anderen hast du die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Sorten. Wo gehst du hin? Völlig klar. Nur das Wissen darüber, dass es strukturell ein Problem gibt, heißt ja nicht, dass ich die Verantwortung bei mir selbst sehe, als Konsumentin daran tatsächlich quasi anzusetzen und dass ich auch vielleicht einfach gar nicht den Hebel habe, da viel dran zu tun. Deswegen glaube ich, dass wir eben politische Maßnahmen brauchen, um ja letztendlich ein System zu schaffen, in dem marktwirtschaftliche Interessen mehr in Einklang gebracht werden mit ökologischen Fragen.
Was konkret müsste denn die Politik deiner Meinung nach tun?
Oh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was die Politik tun könnte. Und es gibt auch gut erprobte Beispiele aus Nachbarländern, die teilweise sehr unterschiedlich aussehen. In Frankreich beispielsweise gibt es, ich glaube, seit 2016 ein Gesetz, das Supermärkten ab einer gewissen Verkaufsfläche verbietet, Lebensmittel wegzuschmeißen, wenn sie noch jemand haben will. Das heißt, diese Gespräche, die wir beispielsweise mit Foodsharing führen, um zu versuchen, irgendwelche Unternehmen zu überzeugen, dass wir diese Lebensmittel abholen dürfen und dann häufig doch gesagt kriegen, nee, wir schmeißen es lieber weg. Die stellt sich in Frankreich gar nicht. Kann man einfach hingehen und sagen, hey Leute, ihr dürft das ja eigentlich gar nicht wegschmeißen, ich will das haben und dann müssen die mir das geben. Es gibt andere Herangehensweisen, wie beispielsweise in Italien, wo man sagt, dass es einfach steuerliche Vorteile gibt, wenn Lebensmittel abgegeben werden oder weniger verschwendet wird. Eine weitere Herangehensweise, die man durchaus wählen könnte, wäre einfach zu sagen, die Entsorgungskosten für Lebensmittel müssten höher sein. Die müssten nicht einfach nur daran geknüpft sein, was es beispielsweise für ein Entsorgungsunternehmen kostet, diese Lebensmittel irgendwie loszuwerden, sondern was es gesellschaftlich kostet, dass diese Lebensmittel verschwendet wurden.
Und welche Ansätze gibt es dazu in Deutschland von Seiten der Politik?
In Deutschland gibt es den Ansatz freiwillige Selbstverpflichtung. Wäre doch schön, wenn wir uns einfach mit den ganzen großen Konzernen an einen Tisch setzen und sagen, wir haben uns alle lieb und deswegen schmeißen wir jetzt weniger weg. Funktioniert so mittel.
Das klingt schon ein bisschen resignierend, wenn du das so sagst, oder?
Sagen wir es mal so, ich mache mir von der aktuellen Bundesregierung wenig Hoffnung, gesetzlich da viel zu verändern. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Lebensmittelverschwendung oder generell Müll sind nicht Themen, die öffentlich besonders viel stattfinden. Und entsprechend sind es auch nicht Themen, wo gesellschaftlich viel Druck auf die Politik ausgeübt wird. Das ist kein Thema, was im Wahlkampf groß stattfindet. Was eigentlich spannend ist, weil deutschlandweit ungefähr 80% der Menschen Containern befürworten. Es gibt in jeder Partei oder in der Wählerschaft jeder Partei eine klare Mehrheit, die die Legalisierung des Containerns befürwortet. Warum haben wir das nicht?
Was meinst du denn mit Containern?
Spannend, dass ihr das gar nicht sagt. Containern ist, wenn Leute zu den Mülltonnen von einem Supermarkt gehen und da einfach rausholen, was sie haben wollen.
Und das ist verboten.
Es gibt kein Gesetz, was Containern als solches verbietet, aber es ist auch nicht erlaubt. Es wird teilweise als Diebstahl ausgelegt, wobei da dann teilweise die Strafe 0 Euro sind, weil die gestohlene Summe den Wert von 0 Euro hat. Aber es ist in vielen Fällen Hausfriedensbruch, weil diese Tonnen eben nicht öffentlich zugänglich stehen, sondern beispielsweise hinter einem Zaun. Manchmal ist es auch Sachbeschädigung, wenn man jetzt beispielsweise noch ein Schloss aufknacken muss oder so, um an diese Mülltonnen ranzukommen. Das ist auch kein Gesetz, was Containern verbietet. Aber es ist eben immer mal wieder so ein bisschen Thema. Und wenn man Befragungen dazu macht, befürworten ungefähr 80% der Deutschen, dass das eigentlich legal sein sollte.
Jetzt sagst du, das Thema Lebensmittelverschwendung ist politisch eigentlich nicht wirklich attraktiv. Könnte man nicht in eine Richtung argumentieren, wenn weniger Lebensmittel verschwendet werden, dann wären die Produkte, die im Regal stehen, ja vielleicht sogar günstiger. Also durch die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung die Preise zu senken, ist das eine politische Option?
Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren würde. Und es ist, glaube ich, sehr schwer, das zu beurteilen. Ich gehe davon aus, dass es nicht so ist. Denn angenommen, es wäre so, dann hätte es wahrscheinlich schon wer ausprobiert. Weil das würde ja dann marktwirtschaftlich Sinn machen. Bei aller Skepsis, die ich gegenüber großen Lebensmittelunternehmen habe, ich glaube, wenn die eins können, dann ist es marktwirtschaftliche Vorteile finden und nutzen.
Wir sind ja schon mittendrin in den kommerziellen Modellen. Lass uns doch mal auf andere Marktteilnehmer schauen, die sich auch dem Thema Lebensmittelverschwendung verschrieben haben, wie zum Beispiel Motatos, Too Good To Go, Surplus. Wie werden denn die wahrgenommen?
Grundsätzlich sind das Unternehmen, die sehr viel bewusster auf ein Problem schauen und ihre Art und Weise versuchen zu finden, dagegen etwas zu tun. Und das ist erstmal gut. Ich glaube, sobald ich Geld für Lebensmittel nehme, habe ich immer einen Anreiz, auch Lebensmittel zu entsorgen. Denn mal angenommen, ich habe jetzt irgendwoher 30 Tonnen Hafermilch gerettet. Und oder Hafermilch ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, irgendwelche Puddings. So, und die sind noch 2 Wochen gut. Und danach kann ich davon ausgehen, dass die dann auch wirklich nicht mehr gut sind und ich die entsorgen muss. Jetzt ist die Frage, für welchen Preis biete ich diesen Pudding an? 30 Tonnen ist ganz schön viel. Und damit ich den wirklich loswerde, muss ich den richtig, richtig günstig rausgeben. Da muss ich vielleicht 5 Cent pro Pudding nehmen oder vielleicht muss ich ihn sogar verschenken teilweise. Dann werde ich den los und dann wird er gegessen. Aber dann kriege ich auch nicht viel Geld. Wenn ich vielleicht nur die Hälfte des Puddings für jeweils 30 Cent das Stück verkaufen kann, dann kriege ich deutlich mehr Geld. Und den Rest entsorge ich halt. Ich sage nicht, dass diese Unternehmen das so tun, aber sie stehen auf jeden Fall unter dem Druck, immer wieder solche Entscheidungen zu treffen. Und immer wieder entscheiden zu müssen, wie viel Verschwendung sie in Kauf nehmen, um ihre Kosten zu decken, um ein gewisses Maß an Geld einzunehmen. Deswegen glaube ich, dass gerettete Lebensmittel zu verkaufen nie eine Lösung sein kann, die Verschwendung auf ein Minimum reduziert.
Du hast jetzt gesagt 30 Tonnen Pudding, aber es könnte auch in die andere Richtung gehen. Es könnte vielleicht auch nur eine Kiste Äpfel sein. Gibt es dann mit solchen Unternehmen Konkurrenz um die Warenströme?
Foodsharing arbeitet mit ehrenamtlichen Leuten, die das privat tun. Und die Lebensmittel, die wir abholen, das ist zwar häufig mal ein Auto voll oder vielleicht auch mal 2, 3 Autos voll, aber das sind Mengen, die für größere Unternehmen erstmal nicht besonders interessant sind. Die setzen meistens eher direkt bei HerstellerInnen in der Industrie an, wo man dann mal ein paar Paletten von etwas abholt, wo es sich lohnt, die Sachen in deren Online-Store zu stellen, was auch immer. Die Sachen, die ein bisschen länger haltbar sind. Deswegen ist, glaube ich, da keine große Konkurrenz da. Wir haben von Foodsharing aus gar nicht so viele Berührungspunkte mit diesen Organisationen. Mit Too Good To Go noch am meisten, weil die ja nicht selbst die Lebensmittel abholen, sondern letztendlich nur eine Plattform bieten, über die Unternehmen ihre Reste selbst nochmal zweitvermarkten können. Aber beispielsweise Surplus, Motatos, die holen nur Lebensmittel in Größenordnungen ab, mit denen wir ohnehin große Schwierigkeiten hätten, die abzuholen.
Das heißt, es gibt jetzt keine Kooperation zwischen Foodsharing und solchen Plattformen?
Ich glaube, pauschal jetzt nicht mit allen auf jeden Fall. Es gibt durchaus, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie es mit diesen Unternehmen ist, aber es gibt ja auch andere Initiativen, die Lebensmittel retten. Es gibt beispielsweise die Tafeln. Und es gibt einige Beispiele, wo Foodsharing quasi dann nochmal von den eigentlich schon geretteten Lebensmitteln die Reste wieder abholt. Also es ist nicht unüblich, dass Foodsharing selbst nochmal wieder zu den Tafeln geht und da die Reste abholt, die die Tafeln nicht loswerden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche Kooperationen auch mit lebensmittelrettenden Unternehmen stattfinden. Mit Sicherheit haben da schon Gespräche stattgefunden. Ich weiß aber nicht, ob da aktuell Kooperationen stattfinden oder nicht. Da bin ich überfragt.
Und in die andere Richtung gefragt, wenn jetzt einige Player beispielsweise bei der Industrie anklopfen und bereits da ansetzen?
Also das kommt schon auch vor. Das ist nicht so sehr unser Fokus. Aus meiner Sicht, wenn wir auf die Industrie zugehen, dann sollten wir nicht auf die Industrie zugehen und sagen, hey Leute, wir hätten gerne 30 Tonnen Hafermilch, sondern wir sollten auf die zugehen und sagen, hey Leute, wie kriegen wir es hin, dass keine 30 Tonnen Hafermilch übrig bleiben? Das ist das eigentliche Ziel. Wenn wir Beispiele geben und irgendwie Hilfestellung geben, wie Unternehmen ihre eigenen internen Abläufe verbessern können, damit weniger überbleibt, dann ist mir im Endeffekt relativ egal, wo diese Hafermilch landet.
Wäre Foodsharing in der Lage, hier Beratungsleistungen zu bringen?
Wäre mit Sicherheit. Es ist was, wo wir aktuell noch nicht so gut aufgestellt sind, wie ich es mir wünschen würde. Aber was durchaus ein Thema ist, was akut behandelt wird. Ganz konkretes Beispiel. Wir sind von einem ortsansässigen Unternehmen hier aus Münster gefragt worden, ob wir nicht mit dem Unternehmen irgendwie zusammen für deren Nachhaltigkeitstag eine Veranstaltung machen könnten. Und mit dem wir jetzt eben im Gespräch sind, ob wir nicht genau so eine Art von, wenn man es jetzt Unternehmensberatung nennen möchte, für die anbieten können. Weil die Frage sich natürlich schon stellt, wie können wir auf industrieller Seite tatsächlich in die Vermeidung einwirken? Wie können wir tatsächlich dazu beitragen, dass in den Unternehmen selbst ein anderes Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung besteht? Und dafür reicht es nicht, einfach nur anzuklopfen und die Reste abzuholen. Sondern dafür müssen wir tatsächlich mit den Leuten ins Gespräch kommen, dass halte ich für eine große Chance, das halte ich für ein großes irgendwie Potenzial, was Foodsharing noch hat und wo wir hoffentlich die Anstrengungen, die es gerade gibt, über die kommenden Jahre noch deutlich ausbauen können.
Ein Schlüsselthema ist ja vielleicht auch das ganze Thema der Digitalisierung. Die Digitalisierung spielt ja da eine enorme Rolle. Du hast ja im Vorgespräch erwähnt, Foodsharing ist auch für dich ganz persönlich mit dem Thema digitale Souveränität verknüpft. Was genau meinst du damit?
Foodsharing organisiert sich wie so viele Organisationen über eine Online-Plattform. In unserem Fall ist das foodsharing.de und nicht wie in vielen anderen Fällen vielleicht Facebook oder eine WhatsApp-Community oder was auch immer. Das heißt, Foodsharing ist eins der seltenen Beispiele für eine Organisation, die sich letztendlich ihre eigene digitale Infrastruktur geschaffen hat. Digitale Räume werden wichtiger. Vieles von dem, was wir in unserem Alltag tun, findet online statt. Nicht zuletzt, dass diese Podcast-Aufnahme hier gerade digital stattfindet, zeigt das ja. Wir sind gleichzeitig total gewöhnt daran, einfach hinzunehmen, dass wir absolut kein Mitspracherecht darüber haben, wie diese Räume gestaltet sind. Welche Regeln da gelten, wer Macht hat und auch wie unsere Ressourcen, das heißt unsere Daten, da verwendet werden. Klar, es gibt so ein paar EU-Regularien, die jetzt Unternehmen ein kleines bisschen einschränken in dem, was sie tun dürfen. Aber das heißt noch lange nicht, dass digitale Räume in irgendeiner Form demokratisch werden. Was wir bei Foodsharing tun, ist, dass wir alles, was wir, also wie wir uns organisieren, in einem digitalen Raum tun, der ehrenamtlich, also eine ehrenamtlich weiterentwickelte Open-Source-Software ist, die kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und wer bei Foodsharing aktiv ist, kann sich eben selbst einbringen in die Diskussion zu der Frage, wie dieser digitale Raum gestaltet sein sollte. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, was wir gerade für Entwicklungen beispielsweise in den USA sehen, gleichzeitig feststellen, dass ein ganz großer Teil der digitalen Räume, die für uns selbstverständlich sind, die wir alltäglich nutzen, von genau solchen US-amerikanischen Tech-Giganten irgendwie zur Verfügung gestellt werden, dass wir einfach unglaublich abhängig davon sind, was für Regeln da gesetzt werden. Ich meine, ich habe da ein bisschen, bisschen besonderen Blick vielleicht drauf, weil ich eben einer dieser Personen bin, die an dieser Plattform mitentwickeln. Und gleichzeitig ist es mir damit auch ein großes Anliegen, möglichst vielen Leuten quasi diesen Unterschied eigentlich mal klar zu machen. Dass ein Mitspracherecht darüber, wie wir uns organisieren wollen, also irgendwie eine demokratische Mitentscheidung, eben auch bedeuten muss, dass wir Einfluss darauf haben, wie die Plattformen gestaltet sind, über die wir uns organisieren.
Und wie schützt ihr die Daten der Menschen, die sich jetzt in diesen Plattformen engagieren?
Wir machen das halt so, wie das alle machen letztendlich so, ne? Also Ich glaube, wir müssen, um die Frage zu beantworten, um sie sinnvoll zu beantworten, muss ich, glaube ich, eine Unterscheidung machen zwischen der Frage, wie sicher Daten gegenüber Angriffen von Externen sind. Da sind wir wahrscheinlich schlechter als Google oder Facebook oder was auch immer. So, wir haben wahrscheinlich nicht das gleiche Level an IT-Sicherheit in diesem Sinne wie Großunternehmen. Aber was viel entscheidender ist, ist die Frage, wie diese Daten eigentlich von denen genutzt werden, die darauf Zugriff haben. Also wie werden diese Daten in unserem Fall von Foodsharing genutzt und andersrum, wie werden die Daten von Meta, Google, wem auch immer genutzt. So, in unserem Fall, wir nutzen diese Daten nur, um eine Selbstorganisation zu ermöglichen. Wir erheben überhaupt keine Daten, die wir dafür nicht brauchen. Wir erstellen keine Nutzerprofile, die irgendwie Suchverläufe tracken und dann hinterher uns Werbung anzeigen. Es gibt sowieso überhaupt gar keine Werbung auf Foodsharing. All das machen wir nicht und all das ist genau das Businessmodell von ungefähr allen Tech-Konzernen.
Das habt ihr mit diesem Podcast gemeinsam. Hier gibt's auch keine Werbung. Aber hier gibt es sehr viel KI oder sehr viel KI-Themen. Und wenn du jetzt sagst, wir brauchen keine eigene KI, was meinst du damit?
Ich bin nicht generell KI-kritisch. Also ich bin nicht überzeugt davon, dass KI grundsätzlich eine böse Entwicklung ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mehr Probleme als Nutzen bringt. Aber wo ich mir ziemlich sicher bin und was gegenüber ich sehr kritisch bin, ist das, was wir aktuell erleben. Nämlich, dass wir von kapitalistischen Tech-Unternehmen kontrollierte KI haben, die im Prinzip die einzige ist, die uns zur Verfügung steht. Oder zumindest die einzige auf einem Niveau, was wir mittlerweile gewöhnt sind. Wir machen uns damit einfach noch weiter abhängig von dem, was diese Unternehmen ohnehin schon an Einfluss auf unser Leben haben. Ich glaube, in vielen Fällen ist KI nicht notwendig. Oder andersrum, wenn wir KI nutzen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, wofür wir sie brauchen und ob wir sie an dieser Stelle tatsächlich brauchen. Wenn du die Frage stellst, sollten wir eine KI für Foodsharing haben, dann ist meine Gegenfrage, wofür denn? Wofür brauchen wir das? Und wenn du kein gutes Argument hast, wofür wir es brauchen, dann sollten wir es einfach lassen.
Da müsste ich noch mal ein bisschen länger in mich gehen. Wenn jetzt diese amerikanischen Konzerne, KI, die Zukunft der Technologie skizzierst, dann klingt das ein bisschen für mich düster, oder? Wie stellst du dir die digitale Infrastruktur der Zukunft vor?
Also die digitale Infrastruktur beziehe ich jetzt mal auf Europa oder Deutschland. Dann hängt das, glaube ich, sehr stark davon ab, ob wir die Kurve kriegen, unabhängiger von seien es chinesische oder auch US-amerikanische Unternehmen, unabhängiger davon zu werden, dass wir eigene digitale Infrastruktur aufbauen, die wir selbst kontrollieren, die wir selbst entsprechend unserer Werte kontrollieren, wo nicht irgendwelche gewinnorientierten Unternehmen entscheiden, was die Regeln sind, sondern wo wir gesellschaftlich, wie wir es eigentlich in einer Demokratie gewöhnt sein sollten, mitentscheiden darüber, wie diese digitalen Räume gestaltet sein sollten. Und Foodsharing ist ein Beispiel dafür, dass das möglich ist. Insofern, ich will nicht so pessimistisch sein, zu sagen, es geht sowieso alles den Bach runter, auch wenn es vielleicht vieles gibt, was dafür spricht, sondern einfach sagen, wir haben letztendlich schon auch einen Einfluss darauf, ob wir uns dem einfach irgendwie so hingeben und sagen, ja, ist doch irgendwie praktisch und bequem und wir nutzen das einfach mal alles so weiter und schmeißen alle unsere Daten in OneDrive oder was auch immer. Oder ob wir eben schauen, was es für Alternativen gibt. Und es gibt viele Alternativen. Ich glaube, dass beispielsweise die öffentliche Verwaltung da großen Einfluss drauf hat, einfach mit einem guten Beispiel voranzugehen. Sei es die Verwaltung nicht mehr auf Windows-Systemen laufen zu lassen, sondern auf Linux, einem Open-Source-Betriebssystem. Sei es beispielsweise nicht mehr Microsoft Office als das Office-Paket für alles Mögliche zu nutzen, sondern das eigentlich funktionsgleiche LibreOffice, was kostenlos ist und für alle zur Verfügung steht. Also es gibt einfach so viele Sachen, die jetzt schon zur Verfügung stehen, die aber halt auch einfach genutzt werden. Dass in Schulen nach wie vor an ganz vielen Stellen iPads genutzt werden und damit im Prinzip Kindern von klein auf beigebracht wird, sich an das iOS-Ökosystem zu gewöhnen. Das sind alles Sachen, ich mir denke, Leute, wir müssen da einfach echt mal ein bisschen die Kurve kriegen und zusehen, dass wir die Technologie nutzen, mit deren Nutzungsbedingungen wir tatsächlich auch einverstanden.
Das heißt, wenn ich Foodsharing heute unterstütze, dann unterstütze ich auch ein Stück weit die digitale Unabhängigkeit. Sehe ich das richtig?
Ich glaube, das hängt davon ab, wie du Foodsharing unterstützt. Ich glaube, wenn du Foodsharing dich anmeldest und da einfach Lebensmittel abholst und diese Infrastruktur genauso für gegeben hinnimmst wie jede andere Online-Plattform, dann würde ich sagen, nee, eigentlich nicht. Du trägst dann dazu bei, tatsächlich was für digitale Souveränität zu machen, ist, wenn du die Konsumentenmentalität hinter dir lässt, was Online-Räume angeht. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dass Sachen anders sein könnten. Wenn dich irgendwas an der Plattform stört, nicht einfach nur hinnimmst und sagst, ja, ist jetzt irgendwie nervig, finde jetzt eigentlich kacke, dass hier die Sachen so angeordnet sind und bestimmte Sachen im Vordergrund stehen und andere nicht, aber naja, ist halt so. Sondern wenn du dann an der Stelle Teil des Diskurses wirst und deine Meinung einbringst und sagst, hey Leute, ich sehe das so, ich erkläre meine Meinung, ich versuche eine Mehrheit dafür zu finden und das dann eben auch verändert wird.
Wenn ich jetzt heute diese Sendung höre, wie kann ich den Foodsharing konkret unterstützen?
Fangen wir vielleicht mit dem an, was einfacher ist als Händler oder als Industrieunternehmen. Das Wichtigste ist, denkt an Lebensmittelabfälle. Findet Lösungen, wie ihr Lebensmittel nicht entsorgen müsst, beziehungsweise wie ihr Lebensmittelabfälle nicht produziert. Und dann, danach, meldet euch gerne bei Foodsharing oder von mir aus auch meldet euch gerne bei Foodsharing, um zu fragen, wie ihr das am besten tun könnt. Aber überlegt euch, wie Lebensmittel möglichst nicht entsorgt werden können. Und für die Sachen, wo euch das nicht gelingt, die Lebensmittel, die trotzdem entsorgt werden müssen, da fragt gerne nach, ob wir die abholen und weiterverteilen können. Das machen wir gerne. Aber es geht eben nicht darum, dass wir möglichst viel gerettete Lebensmittel haben, sondern es geht darum, dass diese Ressourcen, die aufgewendet werden, um diese Lebensmittel zu produzieren, dass die möglichst geschont werden. Das ist das eine. Und das andere ist, was kann ich als Privatperson tun? Was kann ich zu Hause bei mir tun? Und auch da würde ich sagen, der erste Schritt muss nicht unbedingt Foodsharing sein. Natürlich ist das hilfreich, irgendwie an eine Organisation angebunden zu sein, wo man Gleichgesinnte hat, wo man irgendwie vieles lernen kann zu dem Thema. Aber der erste Schritt kann auch einfach sein, mal zu Hause beispielsweise auf die NachbarInnen zuzugehen und zu sagen, hey Leute, ich habe noch eine Portion Nudeln über, habt ihr Lust mitzuessen? Und ich weiß, dass das vielen Leuten enorm schwer fällt, weil das eine Art von Interaktion ist, die wir nicht gewohnt sind. Aber das ist gelebte Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. So, und ein zweiter Schritt ist natürlich dann, sich mit anderen Leuten zusammenzutun und zu gucken, was man als Gemeinschaft auf die Beine stellen kann. Und das ist Foodsharing. Das ist aktiv werden, das ist über Lebensmittelverschwendung lernen, das ist bei Bildungsformaten teilnehmen, vielleicht mal selbst sich vor eine Schulklasse stellen, mit denen mit geretteten Lebensmitteln kochen. Das ist selbst Lebensmittel in Supermärkten abholen. Denn ich kann hier viel darüber erzählen, wie so eine Abholung aussieht und wie schlimm das ist, vor tonnenweise Lebensmitteln zu stehen, von denen man weiß, dass die entsorgt worden wären. Aber es ist eben nicht dasselbe, das zu hören, wie selber da zu stehen. Und ich glaube, was eine ganz große Stärke von Foodsharing ist, ist, dass wir es Hunderttausenden von Menschen ermöglicht haben, mal in einem Lagerraum von einem Supermarkt zu stehen und das mit eigenen Augen zu sehen. Weil das macht was mit einem. Das verändert was in der eigenen Wahrnehmung, das verändert was im eigenen Umgang mit Lebensmitteln. Deswegen glaube ich, so wichtig das ist, zu Hause zu schauen, was man an Lebensmitteln vielleicht noch verwerten oder weitergeben kann, mit anderen Leuten zusammen aktiv zu werden und sich jetzt selbst ein Bild von der Lage zu machen, und selbst auch die Selbstwirksamkeit zu spüren, dass man eben tatsächlich etwas daran verändern kann. Damit verändert man wirklich was.
Kann ich aber auch einfach nur an Foodsharing spenden?
Im Sinne von Geld?
Ja.
Kann man machen.
Bringt aber nichts.
Nein, also das kann man natürlich machen. Und wir haben auch durchaus Sachen, für die wir dieses Geld verwenden können. Nichtsdestotrotz ist Geld und Foodsharing ein bisschen kompliziert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben bei Foodsharing nahezu keine Hauptamtlichen. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Ich hatte eben schon einmal angesprochen, dass sobald man Geld für Lebensmittel nimmt, man ganz schnell Anreize hat, auch Teile dieser Lebensmittel zu verschwenden. Daraus haben wir eben auch die Schlussfolgerung gezogen, zu schauen, wie viel wir eigentlich ohne Geld auf die Beine stellen können. Ein ganz, ganz großer Teil dessen, was bei Foodsharing passiert, passiert komplett ohne die Notwendigkeit von Finanzierung. Und das halte ich für eine große Stärke. Nichtsdestotrotz gibt es Projekte, Bildungsprojekte, teilweise Material, was angeschafft wird, Verteilerkühlschränke und so weiter, für die finanzielle Mittel notwendig sind. Nichtsdestotrotz, mein Eindruck ist, es gibt andere Organisationen, die sehr viel stärker auf Geld angewiesen sind, als das bei Foodsharing der Fall ist. Ich sag nicht, spendet nicht für Foodsharing. Ich sag nur, überlegt euch, was aus eurer Sicht ein Thema ist, bei dem ihr mit eurem Geld möglichst viel sinnvollen Einfluss haben könnt. Vielleicht muss das nicht unbedingt Foodsharing sein.
Ja, und vielleicht der zweite Teil, überlegt euch, wie ihr aktiv zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung beitragen könnt. Lieber Anton, vielen Dank für das Gespräch. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Eindrücke. Ich freue mich, dass wir so offen miteinander reden konnten. Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Einsatz bei Foodsharing.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Das war's für heute von Food Fact. Ich würde mich total freuen, wenn ihr unterstützt, zum Beispiel, indem ihr Mitglied werdet, euch engagiert oder die Inhalte rund um das Thema Lebensmittelverschwendung weitertragt. Nach dem Gespräch bin ich mir nämlich sicher, jede Form von Aufmerksamkeit hilft. Und wenn ihr Food Fact unterstützen wollt, freue ich mich außerdem sehr über eine positive Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcast oder ganz einfach bei eurem Podcast-Anbieter. Das hilft dem Podcast, sichtbarer zu werden. In diesem Sinne, Baba und Servus bis zum nächsten Mal.